Deutschlandfunk.
Marktplatz.
Deutschlandfunk. Marktplatz.
Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den Nachbarn. Wir wohnen schon sehr lange zusammen und sind sozusagen zusammen alt geworden. Und da gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Also meine Nachbarn sind klasse. Ich habe ein gutes Verhältnis.
Wir hatten Probleme mit einem Nachbarn, der extrem laute Musik gemacht hat. Immer wieder. Das war eigentlich der einzige Streitpunkt. Ich bin mal hingegangen, habe ihn gebeten. Und es hat meistens gut geklappt. Ihm zu sagen, dass es zu laut ist, zu bitten, leiser bitte. Und dann war meistens gut. Und irgendwann ist er ausgezogen.
Die bohren auch immer sonntags, die mähen auch mal Rasen sonntags.
Also ich habe in so einer Mietwohnung gewohnt, in einem ziemlich netten Viertel. Keine Ahnung, so mit 5 Parteien. Die haben oben eine kleine Party gefeiert und wir haben 2 Kinder. Und dann bin ich hochgegangen, habe wirklich nett gesagt, es wäre schön, wenn es ein bisschen leiser wäre. Und am nächsten Tag waren die Kinderschuhe weg.
Laute Musik, die spät nachts über den Innenhof schallt, Würstchen, die qualm- und geruchslastig auf dem Balkon im ersten Stock gegrillt werden, schnell wachsende Haselnusssträucher, die das eigene Grundstück verschatten. Seien Sie mal ehrlich, haben Sie sich nicht auch schon über Ihre Nachbarn geärgert und sich gefragt, ab wann Sie Spielverderber sein dürfen? Oder sind Sie vielleicht selbst schon mal vom Nachbarn ermahnt worden? Wir wollen uns heute im Marktplatz mit Ihren Rechten als Nachbar befassen. Dicke Luft am Gartenzaun. Wer darf was im Nachbarschaftsrecht? Ist unser Thema heute Vormittag und dazu begrüßt Sie Konstanze Elter. Einen schönen guten Morgen. Grillen. Im Sommer eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Und wenn es am Abend noch warm ist, sitzen viele Menschen gerne auf Terrasse und im Garten, veranstalten vielleicht sogar eine Party. Am Wochenende wird der Garten geräuschvoll umgestaltet oder am Auto und Motorrad lautstark geschraubt. So mancher Nachbar fühlt sich dadurch gestört. Aber was ist nun erlaubt, was nicht? Wie laut ist eigentlich zu laut und wie spät zu spät? Und wer kann helfen, bevor der Streit eskaliert? Wir wollen heute klären, was an der Nachbargrenze möglich und was verboten ist. Wir wollen über juristische Fragen, Kompromisse und Toleranz sprechen. Und wir wollen versuchen, Ihre Fragen rund um das Thema Nachbarrecht zu beantworten. 3 Experten werden uns heute im Studio über Rechte und Pflichten in der Nachbarschaft Rede und Antwort stehen. Werner Fliescher ist Vorstandsvorsitzender von Haus und Grund Düsseldorf. Die Erfahrung des Verbandsjuristen ist, dass nachbarliche Streitigkeiten besonders unangenehm sind, weil man diese im nächsten Umfeld auszuhalten hat. Er sagt daher, auch wenn man sich mit seinem Nachbarn in der Regel nicht streiten möchte, ist es doch wichtig zu wissen, was geht und was nicht. Guten Morgen, Herr Fliescher.
Morgen.
Katja Laufenburg ist selbstständige Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Hildesheim. Sie ist spezialisiert auf die Bereiche Nachbarrecht und Mietrecht und sie ist überzeugt, dass nicht jedes Nachgeben um des lieben Friedens willen dauerhaften Nachbarfrieden schafft. Deshalb sollte man sich zuvor über die Gesetzeslage informieren und dann eine gute Lösung finden. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, vielen Dank.
Erhard Feit ist Ehrenvorsitzender des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen. In seiner langjährigen Dienstzeit als Direktor von Amtsgerichten musste er sich mit zahlreichen Nachbarschaftsstreitigkeiten befassen und war außerdem mit der Dienstaufsicht über die Schiedsfrauen und Schiedsmänner betraut. Er hat festgestellt, dass die Streitbereitschaft zugenommen hat und man Nachbarschaft deshalb pflegen muss. Guten Morgen, Herr Feit.
Guten Morgen.
Ja, einfach ist die Rechtslage im Nachbarrecht nicht, weil unterschiedliche Rechtsmaterien wie zum Beispiel das Baurecht, das Nachbarrecht und das Emissionsschutzrecht aufeinanderprallen. Herr Fliescher, das Nachbarrecht ist ja nicht allein in einem einzigen Gesetz geregelt, was ja auch für Probleme sorgt. Was ist denn vielleicht zunächst einmal auf Bundesebene überhaupt geregelt?
Bundesebene, da haben wir das bürgerliche Gesetzbuch, da stehen einige Vorschriften drin, dann haben wir das Emissionsschutzrecht und natürlich auch alle Sachen, die das Baurecht betreffen. Ne? Und das kollidiert dann natürlich wieder mit landesrechtlichen Vorschriften, die teilweise andere Dinge vorsehen, zum Beispiel wie das Nachbarrecht in Nordrhein-Westfalen oder in den anderen Bundesländern.
Das Bundesemissionsschutzgesetz, das klingt erstmal so nach Umwelt, aber es regelt eben auch die Lärmfragen, Herr Feit. Was genau können wir denn in diesem Gesetz entnehmen, was jetzt zum Beispiel die Nachtruhe und die Mittagsruhe entspricht?
Man kann daraus entnehmen, dass man die einzuhalten hat. Die absolute Nachtruhe von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens, dann die mittägliche Ruhezeiten, wobei diese nicht mehr von allen Gemeinden übernommen werden. Also da muss man sich im Gemeinderecht erstmal kundig machen, ob die Ruhezeiten noch übernommen sind aus dem Emissionsschutzgesetz. Und ganz wichtig ist, dass Kinderlärm neuerdings zu dulden ist. Das heißt, man ist gesetzgeberisch der Auffassung, dass die Kinder einen gewissen Lärmpegel für ihre Entwicklung benötigen und damit muss auch der ältere Mensch Kinderlärm etwas mehr dulden als sonst üblich.
Und zwar auch zu Tages- und Nachtzeiten unabhängig? Nee,
Nachtzeiten nicht.
Okay. Also das heißt, man muss dann früh dafür sorgen, dass die Kinder durchschlafen sozusagen. Aber was mich zu der Frage bringt, Sie haben ja gerade auch schon die Gemeinden erwähnt. Herr Fliescher, die Länder haben Sie vorhin schon angesprochen. Warum gibt es denn dann überhaupt in allen Bundesländern unterschiedliche Regelungen? Man könnte ja auch sagen, man regelt das einfach gleich.
Könnte man sagen, aber es ist natürlich auch eine gewachsene Struktur. Das heißt, man möchte natürlich auch den Ortsgemeinden das Recht geben, zum Beispiel eine Satzung zu machen, wie Vorgärten auszusehen haben, wie die Zäune sind. Und dann will ja auch der Landesgesetzgeber entsprechend wiederum tätig werden, was zum Beispiel Abstände von Pflanzen angeht. Und das ist auch teilweise bedingt, zum Beispiel in Flächenstaaten wie Niedersachsen haben wir ganz andere Gesetze mit anderen Abständen von Pflanzen und auch Gebäuden als jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo wir sehr dicht besiedelt sind.
Frau Laufenburg, wir haben jetzt schon einiges darüber gehört, dass doch sehr viel geregelt ist. Kann ich denn auch andere Regeln vereinbaren? Das heißt, ist irgendetwas im Nachbarrecht auch noch Privatsache, was ich mit meinem Nachbarn besprechen kann?
Ja, natürlich gibt es auch Möglichkeiten, sich mit dem Nachbarn zu einigen. Man kann zum Beispiel sagen, sofern das jetzt noch rechtlich möglich ist, das müsste man im Einzelnen prüfen. Wir gehen zum Beispiel dichter an die Grenze ran, dass der Nachbar sagt, okay, du darfst jetzt ein bisschen dichter an mein Grundstück bauen. Oder man kann auch sagen, der Baum, eigentlich steht da zu dicht, aber es ist okay, ich erlaube dir das. Oder du gibst mir das, du erlaubst mir den Baum und dafür darf ich etwas dichter an deine Grenze bauen. Sofern das muss natürlich noch bei Baugenehmigungen geprüft werden, aber das ist durchaus möglich.
Herr Faith, wenn ich mich dann mit einem früheren Nachbarn schon mal geeinigt habe und das quasi so als Gewohnheitsrecht übernommen habe, da zieht jetzt aber jemand Neues ein. Gilt das dann trotzdem noch?
Nein, das gilt nicht. Normalerweise ist das inter partes, also nur die beiden Parteien sind berührt. Aber man muss aufpassen, wenn bestimmte Regelungen ins Grundbuch eingetragen sind, dort in der Abteilung 2 als praktisch ein Recht, was man hat, zum Beispiel Wegerecht beim anderen Grundstück. Darüber hinaus, das gilt dann auch für dritte Erwerber. Die müssen das miterwerben. Auch wenn die Oma das entsprechende Wohnrecht hat, die wird dann miterworben, weil es im Grundbuch steht. Genauso haben wir ein Baulastverzeichnis. Das ist ein öffentlich-rechtliches Verzeichnis, wo zum Beispiel die veränderten Grenzabstandshandhabungen mit drin sind. Zum Beispiel, dass das kleine Holzhäuschen näher an die Grenze rein angebaut wird, als sonst vom Gesetz her vorgesehen. Das steht dann in den Baulastverzeichnissen. Das gilt dann auch über die Parteien hinaus.
Herr Fliescher, wir haben im umgangssprachlichen Bereich durchaus ein anderes Verständnis wahrscheinlich als im juristischen Bereich, was den Nachbarn angeht. Also wer ist denn jetzt eigentlich qua Gesetz mein Nachbar? Ist das in irgendeiner Weise definiert?
Eigentlich nicht. Also es kann der Mieter sein, der tatsächlich der Nutzer der Wohnung oder des nachbarlichen Einfamilienhauses sind. Es kann aber auch der Eigentümer sein. Und dann gibt es natürlich dann so Schnittmengen von beiden. Wen spreche ich an? Riesenproblem eigentlich auch, erstmal für den Nachbarn rauszukriegen, ist es denn Mieter oder ist es der Eigentümer? Wer ist der Eigentümer? Auch da müsste man dann erstmal im Grundbuch nachgucken, um halt eben auch den Richtigen anzusprechen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel einen unmittelbaren Störer haben, dann macht einer die laute Musik, dann kann ich mich nicht an den Eigentümer wenden, sondern muss mich an den Mieter wenden, der das dann vielleicht im Einfamilienhausbereich macht. Während wenn ich, sage ich mal, eine bauliche Maßnahme habe, dann müsste ich den Eigentümer ansprechen. Aber dann kommt dann wieder die Schnittmenge, der Mieter baut das Gartenhaus zu nah an die Grenze. Dann sind sie dann beide letztlich haftbar, aus unterschiedlichen Rechtsmaterien heraus.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich quasi Nachbarn, den ich am Ende der Straße oder 5 Häuser weiter noch als störend empfinde, noch im juristischen Sinne als Nachbar betrachten kann, oder doch?
Das ist genau das, wo wahrscheinlich das meiste hier an Diskussionen stattfinden wird, nämlich es kommt drauf an. Ne? Also wenn der, sage ich mal, zweimal im Monat einen Raketenstarter abzieht, dann wird es sicherlich, sagen wir mal als Extrembeispiel, auch mal 10 Häuser weiter der Nachbar noch sein. Während wenn der halt seine Kinder hat, die dann mal Fahrrad fahren über die Straße, dann haben wir sicherlich keine Handhabe, da einzugreifen, wenn man sich dadurch gestört fühlt.
Wir haben ja eingangs schon kurz über die verschiedenen Gesetzesregelungen auf Bundesebene und Länderebene und kommunaler Ebene gesprochen. Ich habe da in der Vorbereitung der Sendung so abstruse Begriffe gelesen wie Hammerschlags- und Leiterrecht, Fenster- und Lichtrecht oder die Einfriedungspflicht in Berlin. Herr Veeth, haben wir da in Deutschland vielleicht die berühmt-berüchtigte Regelwut? Würde es denn vielleicht nicht auch ohne gehen?
Also die Regelwut haben wir. Das ist gar keine Frage. Aber ob es ohne gehen würde, ist jetzt wieder die zweite Frage. Diese zum Beispiel das Hammerschlags- und Leiterrecht, dass man das Nachbargrundstück mitbenutzen kann, wenn man am eigenen Bau etwas machen kann, was man ohne die Benutzung des Nachbargrundstücks nicht machen könnte. Zum Beispiel Gerüst aufbauen und so weiter. Das sind Dinge, die sind notwendig. Darüber hinaus, das Einfriedungsrecht muss geregelt werden. Denn wenn wir haben Bereiche, wo gar keine Einfriedungen sind,
also Zäune.
Das heißt, wo man sich da ortsüblich geeinigt hat, wir machen keine Zäune. Dann, wenn man Zäune macht, ist es unter Umständen so, dass man sich auf Jägerzäune 60 cm braun in großen Mengen einigt. Sehr schön auszusehen. Aber dann kommen die Maschendrahtzäune mit allem drum und dran. Verschiedene Höhen, verschiedene Ausgestaltung. Also da ist eine Regelung wichtig. Insbesondere, wer zahlt die? Wer muss mitwirken bei der Bezahlung und so weiter? Auch bei der Erhaltung und bei der Pflege. Das sind wichtige Dinge, die werden dann gesetzlich geregelt.
Wir werden uns gleich noch weiter mit den verschiedenen Gesetzen und Vorschriften, die es auch auf Länder- und kommunaler Ebene gibt, beschäftigen und den Auswirkungen natürlich für die Nachbarn. Es gilt sicherlich grundsätzlich, dass Streit mit dem Nachbarn Zeit und Nerven kostet. Für Außenstehende ist das vielleicht manchmal amüsant, aber für die Betroffenen ist es eine mindestens belästigende, wenn nicht belastende Angelegenheit. Wir haben uns von drei Betroffenen ihre Geschichten erzählen lassen.
Wir wohnen in einem Mietshaus und dieser eine Mensch, der dort wohnt, der dort Eigentumswohnung hat, drangsaliert die Leute, indem er den Müll ihnen vor die Tür stellt, indem er alles versucht, um den Mitbewohnern dieser sechs Wohnungen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das geht hin bis zu Anzeigen. Er hat also in dem Haus einige angezeigt wegen Umweltverschmutzung, was gar nicht stimmte, wegen Diebstahl. Ich nehme das schon gar nicht mehr so ernst, wenn ich wieder mal eine Anzeige bekomme. Dann schreibe ich rein, dass ich mit den Menschen noch nie Worte gewechselt habe und warte dann, nach 4-5 Wochen kommt dann eine Antwort von der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren eingestellt wurde.
Also wir haben ein Problem mit unseren Nachbarn, die über uns wohnen. Und zwar gibt es da einen 12-jährigen Sohn, der hat seit circa Februar eine Spielekonsole und er spielt Tag und Nacht. Also da gibt es nach 22 Uhr überhaupt keine Ruhe. Das geht manchmal bis 0.30 Uhr. Ich habe da auch schon mit der Mutter Kontakt aufgenommen. Es ist aber überhaupt keine Einsicht da. Sie sagte mir, stecken Sie sich doch was in die Ohren oder rufen Sie die Polizei.
Ich habe was Doofes gemacht. Und zwar sind neue Nachbarn eingezogen. Wir haben einen gemeinsamen Garten draußen. Und dann habe ich da so wie immer ein bisschen aufgeräumt und Unkraut gejätet und sauber gemacht. Also ich mache das so alle 2 Monate. Ich bin jetzt nicht der Wahnsinnsgartenfreak, aber da habe ich dann halt mal so ein bisschen sauber gemacht, wie immer, hat mir nichts dabei gedacht. Und dann klingelt es abends an der Tür und vor mir stand die wirklich sehr erboste Nachbarin. Wie können Sie nur? Und das war der Sauerampfer von meinem Vater, der vor 3 Wochen gestorben ist und das Andenken. Und also es war ganz schlimm und ich habe das gar nicht gemerkt, weil für mich war das Unkraut. Ich habe noch nie Sauerampfer in meinem Garten gehabt und naja, so. Ja, dann habe ich mir also die Abfuhr geholt und dann habe ich so ins Internet geguckt, wo kann man Sauerampfer bestellen. Dann habe ich ihr eine Sauerampferpflanze bestellt über einen Katalog und habe dann geklingelt. Und hier. Und ich weiß, das macht das Gedenken an den Vater nicht wieder gut, aber so als kleine Geste. Und dann war sie auch schon wieder ganz freundlich. Und dann kurz danach haben wir uns gemeinsam das Du angeboten. Und jetzt ist es eine kollegiale Nachbarschaft, so würde ich das nennen, weil es gibt ja immer irgendwie so Kleinigkeiten.
Ja, die drei Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Konflikte durchaus sein können und wie unterschiedlich auch die Reaktionen ausfallen, von Resignation über Gespräch und Streit bis hin zur Kompromisssuche. Herr Fliescher, die Leute, die tatsächlich Streit suchen, die sind ja, so haben Sie vorher gesagt, absolut in der Minderheit, oder? Was macht denn dann die Mehrheit aus?
Ja, die Mehrheit, die hat tatsächlich ein Problem. Das sieht man zum Beispiel an dem zweiten Beispiel, wo man durch Lärm belästigt wird, auch nach 22 Uhr. Dabei ist es ja was Einfaches, das machen wir hier gerade auch. Wir haben Kopfhörer auf, ne? Da kann man also trotzdem spielen und dennoch den Nachbarn nicht belästigen. Während das erste Beispiel, das ist natürlich der Extremfall, das führt auch oft dazu, dass dann Nachbarschaften zerbrechen, Leute wegziehen, weil sie diese Belastung nicht mehr aushalten können. Und das Optimale ist natürlich Beispiel Nummer 3, wo man im Konsens eine Lösung findet für das, was man da angerichtet hat. Es war ja auch unvorsätzlich, er hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Das ist ja auch immer eine, ja, das ist genau die ideale Lösung, die man eigentlich pflegen sollte. Und da sollte man hinkommen. Geht aber leider nicht immer. Ne? Wenn sie angezeigt werden, können sie darüber ja nicht reden. Dann muss der Rechtsstaat den Sachverhalt prüfen.
Frau Laufenburg, jetzt ist das ja durchaus auch immer eine sehr subjektive Angelegenheit, wie man auch den Beispielen entnehmen konnte. Was ist denn eigentlich eine unzumutbare Belästigung, wenn man das jetzt vom juristischen Kontext her sieht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das kommt auch immer auf den Einzelfall drauf an. Da muss man natürlich gucken, was ist zu tolerieren. Sagen wir zum Beispiel dieses Beispiel mit der Nachbarin und der Spielekonsole. Da kommt es natürlich dann drauf an, ist das jetzt ein besonders hellhöriges Haus oder ist dieser Junge oder ist das jetzt nun so, dass das ist ja hier auch zur Nachtzeit und wie laut ist das dann tatsächlich in dem Haus? Also da muss man immer wirklich dann auch im Einzelfall schauen. Wobei wir ja auch sagen müssen, sonst grundsätzlich mit Kindern muss man auch ein bisschen Ruhe bewahren und auch denen auch ein bisschen Kindheit zubilligen lassen, auch mit Lärmentwicklung. Aber man sollte dann auf jeden Fall, wenn die Nachtruhe betroffen ist, sollte man schon Möglichkeiten da auch ergreifen, damit auch die arme Dame da auch zu ihrem Schlaf kommt.
Jetzt ist ja gerade so im Sommer, der jetzt dann nur kurzzeitig hoffentlich unterbrochen ist, doch das Grillen auch ein großes Thema. Grillrauch, Kaminqualm, gibt es da, Herr Veth, Faustformeln? Wie oft darf ich grillen? Wie lang darf ich grillen? Und wo darf ich grillen?
Also Grundformel ist, wenn sich keiner beschwert, können sie alles machen. Das Problem ist, wann einer sich belästigt fühlt. Und das fängt natürlich an zur Nachtzeit. 22 Uhr bis 6 Uhr ist absolute Ruhe. Darüber hinaus ist es so, dass natürlich auch sich Gemeinschaften bilden beim Grillen. Viele Nachbarn sind zusammen. Der Nachbar, der sich gestört fühlen könnte, wäre zweckmäßigerweise einzuladen. Und dann ist er dabei und dann ist das auch schon wieder entschärft, um es mal salopp auszudrücken. Entscheidend ist Folgendes. Es gibt Rauchentwicklung dabei. Und es wird sehr viel mit ärztlichen Attesten gearbeitet. Das heißt also ganz schlicht, dann kommt ein Nachbar mit einem ärztlichen Attest, meine Patientin und so weiter und so weiter. Dann haben sie Probleme. Dann kann es unter Umständen eingeschränkt werden bei dem speziellen Nachbarn, der mit dem ärztlichen Attest kommt. Dass sich das natürlich für andere mit auswirkt, ist auch klar. Darüber hinaus ist es aber so, dass große Freiheit dabei auch von den Gerichten gewährt sind. Die Gerichtsentscheidungen sind sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die sagen, einmal im Monat darf man. Dann gibt es andere wieder, man darf immer, wenn die anderen nicht belästigt werden und so weiter. Also im Einzelfall ist nachher zu entscheiden, und zwar nach den Gesamtumständen des Einzelfalls. Das heißt, Sie finden in der Rechtsprechung alles zu diesem Thema.
Findet man denn unter Umständen, Herr Fliescher, auch in der Hausordnung etwas zum Thema Grillen und wann muss man sich daran halten und wann nicht?
Also beliebt ist ja im Sommer das Grillen auf dem Balkon, ne? Und da sind die Gerichte dann doch nicht mehr so ganz frei. Da wird dann häufig gesagt, also einmal im Monat, zweimal im Monat. Elektrogrill immer, wäre ja dasselbe wie in der Küche. Manche sagen Elektrogrill auch nicht. Also das heißt, wir haben da schon einen gewissen Wildwuchs. Ich kann als Vermieter natürlich versuchen, das zu verbieten, auch weil natürlich, gerade wenn man es mit Holzkohle macht, eine Verschmutzung auf dem Balkon stattfindet, weil dort halt der Rauch sich ablagert und die Fassade beschädigt. Es wird sicherlich kaum durchzuhalten sein, das vor Gericht durchzusetzen, wenn man es reinschreibt, weil das Grillen halt so beliebt ist und auch eigentlich, wenn man es mit dem Elektrogrill macht, eine relativ normale Angelegenheit ist.
Und im eigenen Garten oder ganz oben im Haus, Frau Laufenburg, haben Sie da Erfahrungen, was da erlaubt ist vielleicht auch noch?
Also im eigenen Garten ist das so, dass man grundsätzlich grillen kann. Man sollte aber Rücksicht nehmen auf die Nachbarn, wenn man jetzt so ein großes
Feuer quasi entfacht und da den Nachbarn den ganzen Rauch dazukommen lässt, so direkt, sagen wir mal, an der Grenze, direkt bei einer Terrasse des Nachbarns, da muss man natürlich schon Rücksicht nehmen, wenn er total beeinträchtigt wird. Da kommt es aber auch auf den Einzelfall an, aber grundsätzlich ist Grillen dort möglich.
Nachbarschaftsrecht, dicke Luft am Gartenzaun ist unser heutiges Thema im Marktplatz und Ihre Experten im Studio sind Werner Fliescher vom Haus und Grund Düsseldorf, die Rechtsanwältin Katja Laufenburg und Erhard Feth vom Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen. Darüber, dass man bestimmte Lärm ertragen muss, nämlich zum Beispiel Kinderlärm, haben wir schon vor den Nachrichten gesprochen. Jetzt gibt es ja, und dass es eben auch Nachtruhezeiten gibt, jetzt gibt es ja unter anderem die Vorgabe, dass man bestimmte Tätigkeiten zu Zimmerlautstärke machen muss. Frau Laufenburg, wie kann ich denn eigentlich im normalen Alltag überhaupt Lautstärke messen?
Na gut, da gibt es dann so Messverfahren, wo man das dann auch ermitteln kann und dann feststellen kann, ob dann die Dezibelzahl dort passend ist oder nicht. Und ansonsten, denke ich, sollte man vielleicht nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern vielleicht ganz einfach mal überlegen, was ist noch einigermaßen erträglich. Oder man kann ja auch überlegen, so laut hören wir jetzt Fernsehen, gehe ich mal in den Nebenraum, schließe die Tür. Wenn man da dann nichts hört, würde der Nachbar auch nichts hören. Also das sollte man dann schon so vom Gefühl her ermitteln, was dann da Zimmerlautstärke ist.
In alten Häusern hat man ja auch häufiger das Problem, dass die Häuser zum einen sehr hellhörig sind und auch nicht überall Trittschall eingebaut ist. Das kann man ja schlecht testen, weil man ja in die Wohnung drunter schlecht gehen kann. Herr Feth, gibt es da auch so Tipps, wie man das vielleicht besser handhaben kann als Nachbar?
Der beste Tipp ist gerade gekommen von meiner Nachbarin, Frau Laufenburg. Man testet das, indem man praktisch Lärm produziert, in ein Nachbarzimmer geht und hört danach, was durchkommt und was nicht durchkommt. Es gibt da Dezibel-A-Zahlen, zum Beispiel Zimmerlautstärke 35 Dezibel-A ist die Zimmerlautstärke, aber wer misst das denn? Das heißt, das muss praktisch gelöst werden. Also der Ratschlag, praktisch zu lösen, ist die richtige.
Ja, mit Lärm in Haus und Garten hat auch unser erster Hörer, Herr Hofer, zu kämpfen. Guten Morgen, Herr Hofer. Sie haben ja schon gesagt, dass es bei Ihnen, ich glaube, in einem Reihenhaus Probleme mit dem Nachbarn gibt, was den Lautstärkepegel angeht.
Ja, schönen guten Morgen erstmal in die Runde. Es geht folgendes. Also wir haben Reihenendhaus und die Häuser sind in L-Form gebaut. Das heißt, dass die Terrassen direkt nebeneinander liegen. Und die Nachbarn halt aus dem südländischen Raum kommen, was jetzt grundsätzlich nicht so tragisch ist, aber die halt immer von der Grundlautstärke sehr, sehr laut sind. Jetzt haben diese sich überlegt, halt eben auch eine Überdachung der Terrasse zu bauen, die fest installiert wird. Und wir natürlich die Befürchtung haben, dass die dadurch halt auch bei schlechtem Wetter halt eben draußen sitzen und da ihre Runden abhalten, sage ich mal. Jetzt wollte ich einfach nur mal wissen, ob die erstens eine Baugenehmigung dafür benötigen und das Zweite ist, ob unser Einverständnis nicht eigentlich dazu benötigt wird.
Herr Fliescher von Haus und Grund Düsseldorf möchte
ja
jetzt antworten.
Guten Morgen, Herr Hofer.
Morgen.
Ihre Nachbarn, die benötigen tatsächlich eine Baugenehmigung nach dem Baurecht in Nordrhein-Westfalen. Darf man nur Pergolen, also nach oben offene Laubengänge errichten, eine Terrasse, die fest überdacht ist, braucht eine Baugenehmigung. Kann man aber auch kriegen, wenn sie zustimmen würden, müssen sie aber nicht. Ansonsten, was das Lärmthema angeht, würde ich vielleicht als erstes mal den Nachbarn ansprechen, dass er vielleicht mal leiser ist. Und vor allem das, was nach 22 Uhr stattfindet, ist sicherlich auch von der Stärke her höher zu gewichten als das, was vorher stattfindet. Es kommt auch immer darauf an, ob es jetzt Kinderlärm ist oder wodurch der Lärm verursacht wurde. Zum Beispiel, wenn er nachts dann auf einmal anfängt, nachts heißt nach 22 Uhr, sein Auto zu reparieren, dann den Schlagschrauber ansetzt. Das ist sicherlich dann was anderes, als wenn dann auf der Terrasse eine Unterhaltung stattfindet, die dann vielleicht mal eher hinzunehmen ist.
Also grundsätzlich nachvollziehbar. Ne? Also wir sind auch in Kontakt und sprechen auch mit den Nachbarn darüber. Die Problematik ist halt einfach, dass das seit 7 Jahren so geht. Ne? Mhm. Und die Gespräche eher im Sande verlaufen, sich das Ganze von deren Seite angehört wird, was wir da zum Ausdruck bringen. Und ja, ich sage jetzt mal 2 Wochen später, als es halt wieder das alte Lied, das halt eben die Nachbarn sehr laut sind. So, und da ist halt immer die Frage, ich habe natürlich auch keine Lust, immer das Ordnungsamt zu rufen oder was auch immer, weil es ist halt, sollte ein nachbarschaftliches Verhältnis sein, was aber halt sehr schwierig ist. So, Die Frage, würde die Baugenehmigung definitiv erteilt oder könnte man da Einspruch quasi gegen einlegen oder sowas?
Also ein Einspruch, man nennt das Widerspruch oder noch besser Klage, weil wenn es eine Wohnbebauung ist, hat ja gibt es kein Widerspruchsverfahren mehr in Nordrhein-Westfalen. Sie können ja zum Beispiel auch jetzt vielleicht nochmal als Lösungsansatz von hier mal ein Schiedsverfahren wegen des Lärms einleiten und dann vielleicht im Vorfeld mal aufschreiben, wann, wie, wo die Beeinträchtigung stattfindet und dann im Gegenzug kann man sich ja dann überlegen, ob man dann einen schönen Vergleich schließt, Baugenehmigung gegen Lärmlosigkeit. Also das wäre so jetzt sozusagen ein Deal, den man sich mal überlegen könnte. Ne? Es muss halt eben dann rechtlich sauber sein, weil man dann halt auch was Vollstreckbares braucht, wie der Jurist so sagt. Sprich, dass man dann also auch nachher einen Gerichtsvollzieher sagen kann, so pass mal auf hier, die machen weiterhin Lärm, das geht nicht.
Ja, über also das, schon quasi so eine Art Lärmtagebuch, weil es mit den Grillen natürlich auch so ist, da halt da jedes Wochenende gegrillt wird, wir quasi durch den Qualm belästigt werden, wir bei warmem Wetter nicht mehr lüften können und diese Sachen halt. Ne? Also wir versuchen das schon auf einer persönlichen, normalen, kommunikativen Ebene zu lösen, ist aber halt sehr schwierig.
Ja, Herr Hofer, bleiben Sie, also das wäre einfach schön, wenn Sie einfach noch uns ein bisschen weiter auch bei der Sendung dranbleiben. Denn was ich Ihnen schon sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall auch noch auf das Schiedsverfahren, was Herr Fliescher gerade schon kurz angesprochen hat, werden wir gleich auch noch etwas länger eingehen. Das wäre ja vielleicht dann auch etwas für Ihre Nachbarschaft. Ich möchte Ihnen aber an dieser Stelle schon mal danken für Ihren Anruf und hoffe, dass sich dann in nächster Zeit vielleicht doch etwas tut und es alles etwas harmonischer wird. Erstmal schönen Dank. Frau Laufenburg, jetzt haben wir ja gerade schon gehört, dass die Regelungen durchaus unterschiedlich sind, beziehungsweise auch in der Nachbarschaft auch Unsicherheit besteht. Wo muss ich mich denn vielleicht informieren, wenn ich in so einer Situation bin und überhaupt nicht weiß, darf der das oder was kann ich da machen?
Da ist es natürlich sinnvoll, sich einmal bei der Stadt zu informieren. Dort gibt es ja auch spezielle Regelungen. Dann sollte man auch gucken, ob jetzt hier irgendwelche Baulasten möglicherweise auch schon eingetragen sind, dass man zum Beispiel dort auch erlaubt, jetzt an die Grenze zu bauen. Da sollte man dann da nachschauen. Oder man kann sich natürlich dann auch bei seinem Anwalt beraten lassen, der einen dort umfassend berät und auch jetzt schaut, welche Möglichkeiten gibt es da und auch guckt, was gibt es vielleicht vertragliche Regelungen oder was kann man dort im Einzelnen machen. Sei es jetzt so, dass man versucht, dort den Nachbarn etwas mehr zu mehr Ruhe zu bringen oder auch vielleicht mit eben eine sonstige Regelung trifft.
Ja, und Herr Feeth, in Haus und Garten kann es ja nicht nur beim Grillen lautstark zugehen, sondern der berüchtigte Laubbläser lässt grüßen. Gibt es denn für bestimmte Geräte besondere Vorschriften? Also darf ich zum Beispiel?
Ja, die gibt es nach der Geräteordnung. Die Laubbläser sind besonders laut und die sind eingeschränkt in der Nutzung. Das ergibt sich im Ergebnis aber auch aus dem Landesemissionsschutzgesetz. Das kann da nachgesehen werden. Ja? Aber wie gesagt, sonntags dürfen gar keine Geräte eingesetzt werden. Das ist ganz wichtig, weil wir gelegentlich auch manche Leute am Sonntag mähen wollen. Das ist nicht erlaubt, es sei denn, man hätte ein total lautloses Gerät. Das gibt's momentan auch schon, aber das nur als Nebenbemerkung. Darüber hinaus sind die Geräte erst morgens ab 7 Uhr einzuschalten, werktags und darüber hinaus abends bis teilweise 19 Uhr, 20 Uhr. Die Ruhezeiten, wenn die in der Gemeinde drin sind, sind einzuhalten. Aber es haben viele Gemeinden die Ruhezeiten nicht mehr übernommen aus dem Emissionsschutzgesetz. Und vor allen Dingen Firmen, die dort arbeiten als Gartenfirmen, die sind nicht an die Ruhezeiten gebunden. Die können nicht plötzlich ihre Arbeit einstellen, wenn sie bezahlt werden dafür. Unter diesem Gesichtspunkt hat man also einen relativ großen Rahmen, was sich da abspielt.
Ja, mein Garten, mein Haus, mein Territorium oder eben auch nicht, das fragt sich auch unser nächster Hörer, Herr Schröder. Guten Morgen, Herr Schröder, was ist Ihr nachbarschaftliches Problem?
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe ein Grundstück erworben und auf diesem Grundstück ist eine Garage genau praktisch auf die Grenze gestellt worden, ist nur wahrscheinlich auch genehmigt worden. Die Garage hat ein Flachdach. Ich möchte jetzt gern ein Spitzdach draufsetzen und würde ja dann mit der Dachrinne etwas in das Nachbargrundstück hineinkommen. Ist das generell verboten? Ist das genehmigungspflichtig? Muss ich den Nachbarn fragen? Ich muss dazu sagen, das Grundstück ist zurzeit dort nicht bebaut, gar nichts. Wie ist da die Rechtslage?
Also die Kleingarage bis zu 9 Meter Länge und 2 Meter hoch, die darf man auf die Grenze setzen. Da gibt es auch keine Genehmigung für, sondern das ist so im Gesetz erlaubt. Aber jetzt weitere Dinge dazu zu machen, da wird es schwierig. Insbesondere darf die Länge von 9 Metern nicht überschritten werden. Beim Flachdach haben wir ein einziges Problem. Flachdächer sind seltenst dicht zu bekommen. Und dann kann es unter Umständen im Einzelfall gestattet werden, dass also eine andere Dachform drüber gesetzt wird. Aber der Normalfall ist keine Höhe über 2 Metern. Das heißt, es müssten Ausnahmegenehmigungen dafür da sein.
Frau Laufenburg? Ja, da stimme ich meinem Vorredner zu. Es ist ja so, dass grundsätzlich sind ja Grenzabstände einzuhalten. Und da sagt jetzt aber der Gesetzgeber, da das ja alles etwas eng ist, dass man dann ausnahmsweise auf die Grenze bauen darf. Aber da ist dann vorgeschrieben, dass diese Gebäude, wie zum Beispiel, das müssen dann unbewohnte, wie eine Garage oder ein Gartenhaus sein, eine bestimmte Größe dort nicht überschreiten dürfen und auch eine bestimmte Höhe nicht. Und da ist höchstwahrscheinlich, wir kennen jetzt nicht genau Ihren Fall, aber wahrscheinlich dürfte dann das Dach möglicherweise dann zu hoch werden, sodass Sie dann dieses Privileg der Grenzbebauung dort und überschreiten würden. Und insofern ist das sinnvoll. Das hängt auch immer stark jetzt von den Bundesländern ab, in denen sich das jetzt hier abspielt. Insofern ist es auch sinnvoll, sich da vor Ort bei der Stadt zum Beispiel oder beim Bauamt zu erkundigen.
Ja, Herr Schröder, dann müssten Sie das vielleicht dann doch nochmal zumindest vor Ort dann weiter klären. Ich wünsche Ihnen dafür auf jeden Fall schon mal viel Erfolg und vielen Dank für Ihren Anruf. Jetzt haben wir vor allen Dingen über menschliche und über bauliche Störungen gesprochen. Frau Laufenburg, es gibt ja auch noch die tierische Nachbarschaft. Was muss ich denn da erdulden, zum Beispiel wenn da so streunende Katzen durch meinen Garten laufen?
Grundsätzlich ist Tierhaltung erlaubt auf den Grundstücken. Es muss halt immer ortsüblich sein. Da ist es so, wenn Sie jetzt auf dem Land leben, muss man vielleicht auch mit anderen Tieren rechnen. Aber sagen wir mal, meistens Streitigkeiten ergibt es ja in der Stadt. Da ist es so, gerade mit den streunenden Katzen, was Sie jetzt auch anführen. Also in der Regel heißt es so, eine Katze, das muss man durchaus dann tolerieren, dass sie dann mal da langläuft. Und also das ist noch ortsüblich, während jetzt, sagen wir mal, eine Schafsherde in der Innenstadt, also das wäre ja dann nicht ortsüblich und das müsste man dann nicht tolerieren. Aber muss man halt immer im Einzelfall gucken, was passt dahin. Also auf dem Land halt mehr dulden als wahrscheinlich in der Stadt.
Und der Hund, der ständig kläfft in der Nachbarwohnung?
Ja, das muss man dann natürlich auch nicht dulden. Da muss natürlich dann auch geguckt werden, dass da der Eigentümer dann für Ruhe sorgt und da an die Ruhezeiten sich auch hält.
Ja, im Garten waren wir gerade schon bei der Regenrinne und auch im Garten gibt es ja immer wieder Probleme. Zum Beispiel eben mit den Bäumen. Und auch dafür gibt es ja eine eigene Satzung, die dann jeweils in den einzelnen Kommunen auch festgelegt ist. Herr Fliescher, welche Bäume darf ich denn eigentlich fällen und welche nicht, wenn mir da was nicht gefällt?
Ja, es kommt darauf an, wie immer. Das Bundesrecht sieht da gar nichts vor. Da kann man eigentlich jeden Baum auf einem eigenen Grundstück, also muss schon der eigene sein, auch entsprechend abschneiden. Aber die Ortsrechte, sprich in den Kommunen, sehen dann vor, dass gewisse Bäume ab einer gewissen Umfang in 1 Meter Höhe, meistens 80 Zentimeter, nicht gefällt werden dürfen, sondern nur mit Erlaubnis der jeweiligen Stadt. Manchmal sind auch Bäume ausgenommen, zum Beispiel Laubbäume sind immer geschützt, aber Nadelbäume teilweise ausgenommen. Wenn man eine Obstplantage hat, darf man die ja so komplett in der Regel wegmachen, weil das ja der Erwerbszweck da im Vordergrund steht. Also es ist völlig unterschiedlich. Das heißt, da braucht man wirklich eine spezifische Beratung, wenn man da konkret nichts falsch machen möchte. Ne? Weil das ist auch relativ teuer, werden Schadensersatzansprüche von bis zu 50.000 € ausgelobt, wenn man da mal so einen Baum wegmacht, der eigentlich geschützt ist. Und da wäre ich sehr vorsichtig.
Wie ist es denn, Herr Feeth, wenn ich jetzt nicht den ganzen Baum wegmachen will, sondern nur etwas kappen möchte, weil da vielleicht zu viel Schatten auf mein Grundstück kommt oder das Laub einfach ständig runterrieselt?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig geworden. Früher konnte man das relativ einfach machen. Wurzeln, die vom Antragsgegner, vom Nachbarn rüberkamen, die kann man abschneiden. Zweige, die rüberkommen, darf man abschneiden, wenn man ihnen eine Frist gesetzt hat, das selbst zu tun. Das ist alles etwas eingeschränkt, denn mittlerweile darf an die Bäume auch der Verschnitt nicht mehr ohne Gutachten durchgeführt werden, ob der Baum nicht dadurch leidet und möglicherweise sogar eingeht. Und wenn größere Schnitte gemacht werden müssen, weil also der Baum schon relativ hoch ist, sind sehr teure Gutachten notwendig, um überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, das zu tun.
Jetzt ist es ja so, dass ich Laub, was auf mein Grundstück runterkommt, das muss ich ja erdulden. Ich darf es auch nicht zurückschaufeln zum Nachbarn. Jetzt sind ja durchaus viele Menschen allergisch, reagieren allergisch auf Pollen. Die fliegen ja auch durchaus mal etwas weiter. Wenn ich da Allergiker bin, kann ich mich dann dagegen wehren, gegen Pollenflug, Frau Laufenburg?
Nee, grundsätzlich ist das ja so, wenn das dort ortsüblich ist und dass diese Bäume dort sind, dann muss man das in der Regel tolerieren. Es gibt auch teilweise, also es kann jetzt zum Beispiel eine Ausnahme auch geben, dass wenn es jetzt ganz direkt an der Grenze ist, und man muss ja auch mal prüfen, ob überhaupt dieser Baum dort richtig steht, und das sollte man dann auch schnell tun, dass man nicht zu lange wartet, sozusagen, dass man da nichts mehr unternehmen kann. Da gibt es auch gewisse Fristen, innerhalb derer man sich gegen einen falschstehenden Baum wehren muss. Sonst kann es auch zu spät sein, dass man dann auch die Fällung oder sowas nicht mehr verlangen darf.
Herr Fliescher, Sie hatten vorhin schon die Obstplantage angesprochen, da wahrscheinlich ja eher die gewerbliche im Blick gehabt. Was ist denn jetzt mit dem privaten Obstbaum? Jetzt steht da so ein Apfelbaum und der ragt also auch auf mein Grundstück. Darf ich mir denn da ab und zu mal einen Apfel pflücken oder muss ich warten, bis der runterkommt? Wie ist das?
Also pflücken nicht, aber wenn er runterkommt, das Fallobst darf man behalten. Das ist zum Beispiel wieder im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, relativ von 1900 das bürgerliche Gesetzbuch, relativ gut. Der Nachbar darf auch so rüberlangen, wenn er sein Obst pflücken möchte, er darf nur nicht ihr Grundstück betreten. Ne? Also das heißt, Obst können Sie dann wunderbar verwenden.
Also ich könnte es aber für ihn pflücken müssen? Oder?
Nö.
Das wird, okay.
Nö, dann. Also das hängt dann so lange, bis man es vielleicht auch gar nicht mehr verwenden kann. Also da bietet es sich natürlich auch an, mit dem Nachbarn mal zu reden, ob er nicht vielleicht das Obst auf ihrer Seite abtritt und sie dann einen wunderbaren Apfelkompott draus machen können.
Zu uns ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt, der weitere Hörerfragen gesammelt hat. Thomas, was bewegt denn die Hörer in Sachen Nachbarrecht?
Also was kann man eigentlich gar nicht sagen. Es sind viele Fragen vom Baurecht, vom Mietrecht, aber auch Naturschutz ist so eine Frage. Und die Menschen werden halt umweltbewusster und rauchen dann lieber auf dem Balkon als in der eigenen Wohnung. Das mag ja auch sinnvoll sein für die Familie. Aber was ist, wenn, wie hier im Fall einer Hörerin aus Sachsen, die Geruchsbelästigung dann vom Balkon unter ihrer Wohnung oder schräg unter ihrer Wohnung, es ist eigentlich das Nachbarhaus, das zieht dann in ihr Schlafzimmer auch nachts und abends und spät, und sie selber ist stark gehbehindert, kann also nicht mal eben aufspringen und das Fenster schließen. Was kann sie tun? Kann sie verlangen, dass das Rauchen eingestellt wird zu bestimmten Zeiten? Also sie kann ja nicht immer mit geschlossenem Fenster schlafen.
Herr Feld, das wäre sicher gesünder, aber wahrscheinlich geht es nicht so einfach.
Also wir haben da die dollste Entwicklung in der Rechtsprechung. Ich habe vor 20 Jahren, habe ich noch im Fernsehen auf die Frage gesagt, können Sie auf Ihrem Balkon rauchen? Das würde ich heute nicht mehr sagen. Mittlerweile ist die Rechtsprechung sehr empfindlich geworden, insbesondere wenn bestimmte Krankheitserscheinungen bei den Nachbarn vorhanden sind, die ärztlich attestiert sind, dass zum Beispiel ein bestimmter Rauch nicht vertragen wird. Sofort ist also auch das Rauchen auf dem Balkon dann verboten, in dem Fall, wo der Rauch nach oben zieht oder in die anderen Räume der entsprechenden Nachbarn. Es ist mittlerweile sogar so, dass wir schon eine Tendenz haben, dass man in der eigenen Wohnung nicht mehr rauchen darf. Es schwebt ein in Düsseldorfer Verfahren, wo also einem Mieter gekündigt worden ist, weil er in der eigenen Wohnung zu viel geraucht hat.
Wie kann denn die Frau Gressels das jetzt durchsetzen? Sie ist ja nun nicht gerade mehr die Fitteste. Was kann sie denn ganz konkret
sie
tun?
Sie kann also erst mal versuchen, zum Schiedsmann zu gehen, zur Schiedsfrau zu gehen. Das ist relativ kostengünstig. Der Schiedsmann ist zuständig für den Antragsgegner, also da ist die örtliche Zuständigkeit gegeben. Den kann man bei der Stadt oder beim Amtsgericht erfragen. Und dann stellt sie einen Schlichtungsantrag. Und dann wird der entsprechende herangeholt und dann spricht man. Die Schiedsmänner und Schiedsfrauen sind sehr gut geschult in Mediation und so weiter. Die kommen sehr häufig zu einer vergleichsweisen Regelung, dann die auch nachher vollstreckt werden kann, wenn die entsprechenden Versprechungen nicht eingehalten werden. Das ist der einfachste und kostengünstigste Weg in diesem Zusammenhang. Sonst danach, wenn das nicht funktioniert, die Klage. Aber die ist dann wiederum teuer. Dann muss man den Ausgang abwarten.
Nächste Frage, da geht es um ein Mehrfamilienhaus. 6 Eigentümer sind Nachbarn des Hörers, der angerufen hat. Und dieses 6-Familienhaus, da sind die Eigentümer teilweise Mieter, teilweise Eigennutzer. Und die rechnen wohl ihre Umlagen und was sie sonst so haben, alles selbst ab. Also es gibt offensichtlich keinen Ansprechpartner im Sinne einer Hausverwaltung. Kann das sein? Ist das überhaupt zulässig, dass einer die Verwaltung selber macht? Und wer muss man dann als Nachbar ansprechen? Da muss man ja einen Ansprechpartner haben. Wenn es nicht die Hausverwaltung ist, muss ihn vielleicht die Eigentümer einen benennen. Oder wie ist das?
Herr Fliescher, da ist
Ihr Bericht. Offensichtlich eine Eigentümergemeinschaft, also eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die müssen nach dem Gesetz einen Verwalter haben. Wenn sich da aus der Gemeinschaft keiner findet oder man keinen externen wählt, weil man da irgendwie zu verstritten ist, dann kann man bei Gericht einen beantragen. Das heißt, das Gericht setzt dann einen fest, der das dann erstmal übernimmt und dann halt entweder das weitermacht oder wieder an einen anderen Verwalter, wenn er denn gewählt wird, weitergibt.
Im nächsten Fall geht es wieder um den Lärm. In der Nachbarschaft des Hörers, der angerufen hat, in Berlin-Charlottenburg, findet sich eine Tiefgarage. Da läuft eine Lüftung, die ist so laut, dass sie nachts abgestellt werden muss. Tagsüber ist sie so gerade am Grenzwert. Er selber ist im 4. Stock, kriegt das also richtig schön immer nach oben gedröhnt, sage ich jetzt mal. Und die Lüftung läuft etwa nicht, weil da viel zu viel CO2 ist, also zu viel Autoverkehr, sondern die läuft, weil in dieser Tiefgarage ein Feuchtigkeitsschaden ist. Was kann er tun? Die Lüftung, er meint auch, die wird älter, die ist über 30 Jahre alt, die wird vielleicht auch immer wieder ein bisschen lauter. Kann er verlangen, dass da eine neue, leisere Lüftung eingebaut wird. Vielleicht muss der Feuchtigkeitsschaden ja auch mal grundsätzlich behoben werden. Was kann man als Nachbar verlangen?
Das gleiche Schema. Man geht erstmal zum Schiedsmann, zur Schiedsfrau und lässt sich dort entsprechend einer Schlichtungsverhandlung geben mit dem entsprechenden Gegner. Und dann wird das aufgearbeitet. Alle Fragen, die Sie gestellt haben, werden in dieser Schlichtungsverhandlung behandelt. Das heißt, man spricht darüber und kommt eventuell zu einer Einigung. Die Einigung führt zu einem Vergleich, der auf 30 Jahre vollstreckbar ist. Das heißt, man hat einen Titel wie ein Urteil und wenn der andere seine Pflichten, die er übernommen hat, nicht erfüllt.
Der Hörer ist ja jetzt nicht alleine. Er hat mehrere Mitnachbarn, die sich genauso bekranken. Sollen sie sich dann gleich zusammentun?
Sie können sich zusammentun, wenn das gleiche Ziel ist, das gleiche Schema. Also es können auch mehrere Nachbarn den gleichen Weg gehen.
Weil hier sind es mehrere Nachbarn, während es beim Nachbargrundstück ein Grundstückseigentümer oder eine Gesellschaft ist.
Das kann man unter Umständen 6-1, um es mal so zu sagen, alles drin in der Schlichtungsverhandlung. Ja? Unter diesen Gesichtspunkten ist das also relativ kostengünstig und vor allen Dingen auch ergebnispositiv. Denn wo kriegen Sie so schnell etwas Vollstreckbares in die Hände?
Ja, zum Thema Schiedsverfahren und auch zum Thema Klage vor Gericht werden wir uns auf jeden Fall noch etwas genauer mit befassen, weil in einigen Bundesländern ja das Schiedsverfahren sogar Pflicht ist. Nachbarschaftsrecht, dicke Luft am Gartenzaun ist unser heutiges Thema im Marktplatz und Ihre Experten im Studio sind Werner Fliescher, Vorstandsvorsitzender von Haus und Grund Düsseldorf, die Rechtsanwältin Katja Laufenburg und Erhard Faeth vom Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen. Nun ist der Streit im nachbarschaftlichen Bereich ja durchaus ein Angriff auf den persönlichsten Bereich, nämlich den in der eigenen Wohnung. Herr Fliescher, wie häufig wird denn Ihrer Erfahrung nach die Polizei oder wir haben vorhin schon gehört, das Ordnungsamt im Nachbarschaftsstreit eingeschaltet?
Ist eigentlich relativ selten. Es kommt dann aber vor, wenn es handgreiflich wird. Das ist ganz klar. Da muss man sich auch schon schützen lassen. Und in den Fällen, wo nach 22 Uhr Lärm gemacht wird, dann kommt die Polizei vor 22 Uhr, das Ordnungsamt.
Ja, zum Thema Lärm haben wir auch eine weitere Hörerin, die uns angerufen hat aus Weibstadt. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Hallo, guten Morgen. Also mein Problem ist so, unser Miethaus, also mit meinen Mitbewohnern, wir sind 50 Meter von einer Firma entfernt. Die tun bis 22 Uhr oder nach 22 Uhr weiterarbeiten. Die Kreissäge, die Hallentüren gehen auf, der Gabelstapler kommt raus. Wir haben uns schon öfters versucht zu beschweren, aber es funktioniert nicht. Dann habe ich beim Gewerbeamt angerufen, habe nachgefragt. Die wiederum haben gesagt, das ist kein ausgewiesenes Gewerbegebiet. Da könnte man was machen, aber ich habe auch schon die Polizei angerufen. Also es läuft eigentlich darauf hinaus, dass wir diese Firma anzeigen müssen. Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht unbedingt machen möchten. Wir haben uns auch schon zusammengeschlossen.
Mhm. Herr Fliescher.
Ja, das ist tatsächlich eine starke Belastung, gerade weil es nach 22 Uhr stattfindet. Die Firma müsste ja eine Betriebsgenehmigung haben. Diese Betriebsgenehmigung können Sie einsehen und da stehen Uhrzeiten drin, was die Firma wann wie wo machen darf. Es kann auch sein, dass sie was ganz anderes macht, als sie eigentlich genehmigt bekommen hat. Und wenn Sie das dann mal wissen, ich nehme mal an, Sie haben es ja eigentlich schon gehört von dem zuständigen Amt, dass da nach 22 Uhr eigentlich Ruhe zu herrschen hat, dann würde ich mal mit dieser Betriebsgenehmigung und Kopie zu dem Geschäftsführer der Firma gehen und ihn höflich bitten, bevor die Sache eskaliert, diese Tätigkeit nach 22 Uhr einzustellen. Also ich denke mal, das ist jetzt erstmal die einfachste Lösung. Danach können Sie natürlich alles Weitere machen, wie Klagen oder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten über die Behörde und so weiter und so fort.
Ja, also und diese Genehmigung, von wem bekomme ich die jetzt? Also wo ich da Einblick haben darf?
Ja, das ist ein Gewerbeaufsichtsamt und die müssen die Betriebsgenehmigung der Firma vorliegen haben.
Ach, das ist ja wunderbar. Also Sie haben mir jetzt wirklich, also das geht ja schon über Jahre, weitergeholfen. Danke.
Dann hoffen wir mal, dass da Entsprechendes drinsteht, mit dem Sie dann auch zu der Geschäftsführung gehen können. Erstmal damit dafür viel Erfolg, Frau Schmidt, und vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, Frau Laufenburg, jetzt haben wir schon von verschiedenen Ämtern, von der Polizei sogar gehört. Mit welchen Fragen und Wünschen kommen denn die Leute zu Ihnen als Anwältin in Sachen Nachbarschaftsstreitigkeiten?
Die meisten wollen sich erstmal beraten lassen. Was sind jetzt hier ihre Rechte und welche Möglichkeiten haben sie? Gerade so im Nachbarrecht betrifft das häufig natürlich Grenzabstände. Darf der wirklich jetzt so dicht an die Grenze bauen oder Grenzbäume? Muss der jetzt dieser Baum weg? Das beschäftigt sehr viele Leute, gerade auch mit Laubfall. Und da möchten die dann beraten werden. Da gibt es ja auch dann durchaus Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Oder auch beim Lärm kann man nicht nur die Polizei rufen, man kann auch eine strafbewährte Unterlassungserklärung. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, die man auch noch außergerichtlich dort erreichen kann. Oder den Gegner erstmal anschreiben und versuchen, mit dem eine Einigung zu erzielen.
Ja, apropos außergerichtliches Verfahren, Herr Feeth, da sind Sie ja der Profi. In vielen Bundesländern ist das Schlichtungsverfahren inzwischen vorgeschrieben. Sie haben vorhin schon angedeutet, wie das mit dem Schlichtungsverfahren funktioniert und dass es noch günstiger ist als das Gerichtsverfahren. Wie genau muss ich mir das jetzt vorstellen? In welchen Ländern ist es vorgeschrieben?
Also vorgeschrieben, dass man, bevor man klagt, erstmal eine entsprechende Schlichtung versuchen muss, ist vorgeschrieben in insgesamt 9 Ländern, ist nicht vorgeschrieben in Bayern ist vorgeschrieben, in Baden-Württemberg ist es nicht, deswegen. Darüber hinaus ist es nicht in Berlin, Sachsen und Thüringen. In den übrigen Ländern ist es vorgeschrieben. Das heißt, man muss erstmal meistens zu den Schiedsmännern und Schiedsfrauen, die in 12 Ländern der Bundesrepublik Deutschland vertreten sind.
Und dann gehen die Menschen dann direkt zu Ihnen als Schiedsmann? Kann man sich das dann aussuchen?
Das kann man, den Schiedsmann könnte man theoretisch auch aussuchen, aber normalerweise ist der örtlich zuständig da, wo der Antragsgegner wohnt. Der ist zuständig. Erfahren kann man das über die Gemeinde oder über das Amtsgericht. Die Amtsgerichte haben die Dienstaufsicht über die Schiedsmänner und Schiedsfrauen.
Ein noch weiteres Thema, was wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, ist das Parken und der Parkplatzmangel. In Stuttgart gibt es eine Siedlung, da gibt es öffentliche Parkstreifen vor den Häusern, die recht dicht aufeinander stehen. Und ein Nachbar reklamiert einen Parkplatz immer für sich. Und wenn er wegfährt, dann stellt er eben das Fahrrad dahin und reserviert, wie die Besucher sprichwörtlich mit dem Handtuch auf der Liege, den Parkplatz. Darf er das? Und er ist wohl auch uneinsichtig. Die Nachbarn haben ihn schon angesprochen. Wie sollten die Nachbarn reagieren?
Herr Feeth. Also die öffentlichen Parkplätze, die stehen im Gemeingebrauch. Und den Gebeingebrauch darf man nicht in eine Sondernutzung ummünzen, indem man ein Handtuch drauflegt. Also das ist unzulässig. Man darf auch nicht absperren mit Kisten oder sonst irgendwas. Es gibt die Möglichkeit, wenn man umzieht und den braucht, dass man sich mit dem Straßenverkehrsamt in Verbindung setzt, dann kriegt man eine Sondererlaubnis. Die muss man aber bezahlen. Und dann wird das entsprechend abgesperrt für den Zeitraum, wo der Umzug stattfindet. Also hier die Parkplätze für sich Sondernutzen ist nicht drin.
Und wenn man das Fahrrad des Nachbarn dann wegträgt, ist das eine gute Idee?
Nein, die ist nicht gut. Aus dem einfachen Grunde, weil man nachher mit Schadensersatzansprüchen belastet werden kann. Ist irgendwas kaputt gegangen. Das sollte man nicht tun. Man sollte die Polizei rufen oder das Ordnungsamt verständigen. Die Polizei wird manchmal da tätig. Die sind an sich nur für den fahrenden Verkehr, nicht für den ruhenden Verkehr zuständig. Aber das Ordnungsamt kommt. Und die würden das Erforderliche veranlassen.
So, und die nächste Parkplatzfrage, die wir noch haben, die geht an Herrn Fliescher. Da gibt es eine Eigentumswohnanlage, da gibt es Tiefgaragenstellplätze. Die muss man aber bezahlen. Und viele berufstätige Familien haben eben nicht nur ein Auto, sondern zwei. Jetzt gibt es 11 Besucherparkplätze. Die Eigentümergemeinschaft, die hauptsächlich dominiert wird von einem Eigentümer, der dann immer sich die Stimmen mitholt von den anderen, die nicht zur Eigentümerversammlung kommen, hat beschlossen, dass diese 11 Parkplätze vor dem Tür nur Besucherparkplätze sind für 2 Stunden. Und er kontrolliert das auch immer, macht Fotos und lässt sogar auch nachts, wenn da einer kommt und findet keinen Parkplatz, stellt sich dahin, der Parkplatz ist frei. Nein, das sind Besucherparkplätze, er lässt abschleppen. In der Teilungserklärung wissen wir nicht genau, was drinsteht, aber die Parkplätze sind auf dem Grundstück. Was ist das, die Lösung? Herr Züller hat uns angerufen und fragt nun.
Kompliziert, weil anscheinend ist ja die Teilungserklärung. Das heißt, welche Nutzung hat die Gemeinschaft bei ihrer Begründung für diese Stellplätze denn vorgesehen? Man kann natürlich theoretisch, sage ich mal, eine entsprechend andere Nutzung beschließen. Aber ich würde fast davon ausgehen, das ist aber jetzt wirklich eine sehr grobe Vermutung, die man erstmal überprüfen muss, dass das unzulässig ist, weil die Teilungserklärung sicherlich nichts dort vorsieht. Und insofern wird es wahrscheinlich schwer sein, diesen Beschluss auf Dauer so durchzusetzen, wie er denn jetzt gelebt wird.
Eine Teilungserklärung kann ja auch nicht mit Mehrheit geändert werden, sondern die muss einstimmig geändert werden.
Genau, da müsste man erstmal zum Notar gehen, entsprechend Beschluss fassen, dann zum Notar gehen, das entsprechend wieder eintragen lassen beim Grundbuchamt. Und das ist auch eine sehr komplexe Angelegenheit, die man in der Regel nicht mehr bei einer bestehenden Gemeinschaft durchkriegt, weil irgendeiner ist immer dagegen.
Und eine solche Nutzung lässt sich auch nicht mit Mehrheit umwidmen?
Nein, wenn die Nutzung einmal in der Wohnungseigentümergemeinschaft denn festgelegt ist über die Teilungserklärung, lässt sich das nur mit einer Änderung der Teilungserklärung umwidmen und nicht durch einen einfachen Beschluss.
Frau Laufenburg hatte vorhin schon angesprochen, die Grenzstreitigkeiten, mit denen sie oft in ihrer Kanzlei auch befasst ist. Auch Frau Schlotz aus Laatzen hat Probleme mit der Grundstücksgrenze, namentlich mit einer Hecke. Guten Morgen, Frau Schlotz.
Ja, guten Morgen.
Ihr Problem, schildern Sie es uns kurz.
Unser Nachbar hat sein Grundstück mit einer, ich weiß nicht, was das ist, Ligusterhecke oder was, abgeteilt. Unsere beiden Grundstücke. Und diese Ligusterhecke, die ist mittlerweile so hoch, die ist teilweise 1,70 hoch und die ragt so 85, 90 Zentimeter auf unser Grundstück. Wir haben nur ganz kleine Grundstücke, so von 200 Quadratmeter insgesamt. Und diese 85, 90 Zentimeter auf einer gesamten Länge, die verkleinern unser Grundstück natürlich. Wir haben ihn schon öfter angesprochen, dass diese Hecke schmal zu halten, sodass unser Grundstück nicht beeinträchtigt wird, aber er reagiert da nicht drauf. Er hat ein klein bisschen oben abgeschnitten und über 170 hoch waren es, jetzt ist es vielleicht noch 150, 155 hoch, aber er reagiert nicht darauf, dass diese Hecke uns stört und uns in unserem Grundstück beeinträchtigt. Was können wir noch unternehmen?
Frau Laufenburg, was würden Sie der Hörerin raten?
Ich würde der Hörerin auf jeden Fall raten. Man prüft ja den Grenzabstand und da ist es so, dass die Bäume entsprechend ihrer Höhe von der Grenze entfernt stehen müssen. Auf gar keinen Fall müssen Sie das dulden, dass jetzt hier die Hecke in Ihr Grundstück reinragt. Da sollten Sie ihn auffordern, dass er dort die Hecke bis auf das auf die Grenze zurückschneidet, dann sollten Sie auch die Höhe im Auge behalten. Man darf Bäume nicht unendlich wachsen lassen. Das richtet sich dann nach der Entfernung zur Grenze. Gerade auch in Niedersachsen muss man aufpassen, was jetzt die Höhe angeht, dass es so ist, wenn man das sozusagen 5 Jahre den Überwuchs auch toleriert, dass man irgendwann dann sozusagen sein Recht verwirkt hat, dass sie jetzt nicht zu lange dort warten. Aber das Auffordern, dass er das zurückschneidet, können sie können Sie auf jeden Fall machen. Beachten muss man natürlich jetzt auch hier die Schutzzeiten für Vögel und dass man dann sagen wir ihn auffordert, zum Beispiel zum Oktober, wenn diese Zeit endet, das dann zurückzuschneiden.
Herr Feld.
Das Problem liegt daran beim Zurückschneiden im Paragraphen 910 Absatz 2. Da steht drin, dass der nicht abschneiden darf, der Nachbar, der betroffen ist, wenn er nicht belästigt wird in erheblichem Maße. Und eine Belästigung durch 80 Zentimeter ist also seltenst gegeben. Das verschmälert zwar das Grundstück, ist aber keine Einschränkung der Benutzung. Und da muss man sehr aufpassen. Also die meisten, die da klagen, haben kaum Aussicht auf Erfolg, weil da eine Vorschrift aus dem BGB entgegensteht, die ich kurz benannt habe. Ja?
Immer wieder Problem ist der Lärm, besonders auch, wenn man musizierende Nachbarn hat. Ein Nachbar behauptet, sagt Herr Ley, er dürfe bis 22 Uhr Saxophon spielen. Gibt es eine solche Regelung?
Nein. Einhellig hier. Also nein, es gibt keine Regelung, dass man Tag und Nacht musizieren darf. Das wird von den Gerichten natürlich dann wieder unterschiedlich, je nach Instrument und Dämmzustand in dem Haus eingeschränkt. Mal sind es 2 Stunden am Tag, mal 1,5 Stunden am Tag. Es gibt auch dann teilweise Mittagszeiten, die vorgesehen werden. Es gibt auch Endzeiten und Anfangszeiten. Das variiert so ein bisschen, im Groben kann man sagen, so zwischen 29 Uhr kann man eigentlich musizieren, aber wie gesagt, nicht die gesamte Zeit, sondern nur einen gewissen Zeitraum davon.
Hängt es denn unter Umständen auch von der Qualität des Musikers ab? Also, dass ich mich darüber beschwere, dass jemand äußerst unkönnerhaft ein Instrument betätigt, oder muss ich mir das gefallen lassen?
Das geht nicht. Da leiden die Kölner drunter, da sind ja die Straßenmusikanten. Und die machen ja auch Lärm und die spielen auch ein besonderes Problem da. Und da sind sie auf die Idee gekommen, nach Qualität das zu prüfen. Das ist eine sehr schwierige Geschichte, denn die Geschmäcker sind sehr verschieden. Ja? Also das funktioniert nicht.
Eine Hörerin, die namentlich nicht genannt wird, berichtet, dass über ihr 2 Frauen wohnen, von denen die eine sehr schwere Erkrankung hat. Sie ist schizophren und schreit sehr oft, wirft auch schon mal unkontrolliert Gegenstände rum. Und sie hat die Nachbarin angesprochen, die sagt, ja, sie versucht immer wieder, sich ärztlichen, medizinischen Rat zu holen, aber es funktioniert nicht. Was kann man als unter den Frauen wohnender, also Untermieter, nun tun?
Das ist also eine der schwierigsten Fragen im Nachbarrecht überhaupt. Das Kölner Landgericht hat mal eine Entscheidung getroffen zu einem entsprechenden Heim von Schwerbehinderten. Da waren diese Dinge auch entsprechend lärmintensiv auch für die Nachbarn. Das hat zu einem politischen Aufstand geführt, diese Landgerichtsentscheidung. Dann hat nachher das Oberlandesgericht entschieden und hat teilweise gegen die Behinderten, so nennen sich diese Leute, entschieden. Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte und der Einzelne kommt da nicht an. Also das ist ganz schwer zu handeln.
Vielleicht kann man am Gesundheitsamt, Amtsarzt um Rat bitten?
Ja, das kann man tun, aber da kommt nichts bei raus.
Also zur Not könnte man natürlich beim Amtsgericht einen Antrag auf Betreuung stellen. Das ist manchmal für Betroffene natürlich auch viel besser, wenn sie da professionelle Hilfe bekommen. Es wird dann auch objektiv geprüft, ob da ein Betreuungsfall vorliegt oder nicht. Das Problem an den Fällen ist, dass halt kein Verschulden vorliegt, wenn da jemand Krach macht. Und das ist was anderes, als wenn ich dann bewusst nachts mit der Spielekonsole hantiere.
Die nächste Frage ist auch wieder ohne Namen. Die Hausgemeinschaft hat einen Garten, der wird gemeinschaftlich genutzt. Ein Mieter betritt diesen Garten jetzt offensichtlich häufiger nackt. Die anderen finden das nicht so schön oder gar nicht schön. Das ist ja sehr unterschiedlich da, das Gefühl. Der gemeinschaftlich genutzte Garten. Darf jemand da ohne ungefragt Sonnenbaden?
Frau Laufenburg, ist Ihnen das schon mal untergekommen in Ihrer Kanzlei? Oder was würden Sie da sagen?
Also ich muss sagen, das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Aber wenn man sich das überlegt, ist es ja so, dass ja auch gemeinschaftlich Nutzen heißt ja, dass man das gemeinsam macht und auch gemeinsam da diese Regeln festlegt. Und nackt rumlaufen ist ja nicht das, was jetzt üblich ist in Deutschland. Da man darf ja auch nicht hier einfach nackt über die Straße laufen. Also insofern auch bei so einem gemeinschaftlichen Garten darf der dann da auch nicht, wenn das jetzt für alle einsehbar ist, dort dann da nackt dann da rumlaufen.
Eine nächste Anruferin hat einen Springbrunnen unter ihrem Fenster. Der plätschert sehr laut, das ist ja ganz nett, aber es ist nicht mehr so nett, wenn sie nachts deswegen nicht schlafen kann und das Fenster zumachen müsste. Kann man verlangen, dass so ein Springbrunnen dann abgestellt wird? Was soll sie tun?
Verlangen kann man das, ja. Aber ob man dann Erfolg hat, ist die große Frage. Also das Plätschern, und da gibt es noch andere Dinge, auch Licht einstrahlen und so weiter, führt dazu, dass der Nachbar, der sich beschwert, zunächst mal eigene Mittel benutzen sollte. Fenster schließen und so weiter. Dann kommt aber die Entgegnung, ich kann nur bei offenem Fenster schlafen. Und dann taucht die Frage auf. Und bei Lichteinfluss haben wir, das ist die berühmte 40-Watt-Birne aus Wiesbaden, haben wir die Situation, dass die entsprechende Birne ausgeschraubt werden musste. Bei dem entsprechenden Plätschern könnte ich mir auch vorstellen, dass, wenn die Dame dann noch mit einem ärztlichen Attest kommt, dass dann der Brunnen abgestellt werden müsste über Nacht.
Man könnte das ja mit einer Zeitschaltuhr ganz problemlos regeln.
Gar keine Frage.
Die Möglichkeiten.
Aber im Nachbarrecht geht es immer ums Prinzip.
Ja, das scheint auch so ein bisschen, dass wenn man sich so diese Beispiele und Fragen, die der Hörer, die sich ja zum Teil, wie gesagt, belästigt und eben auch belastet sind, so anhört, ist es ja auch so ein Stück weit, dass man vielleicht versucht, Nestwärme zu verströmen und eben auch, dass man nach einfachen Lösungen gemeinsam sucht. Wie kann das denn überhaupt miteinander funktionieren, Herr Fliescher? Oder braucht es da tatsächlich immer irgendeinen Dritten, der so ein bisschen objektiver auf das Ganze drauf guckt?
Ja, ich denke schon. Also erstmal ist ja man sieht das ja an den Beispielen hier. Es ist eine mannigfaltige, beispielhafte Aufzählung von dem, was wir hier täglich in der Beratung auch erleben. Und da brauchen wir auch erstmal Beratung. Darf er das überhaupt? Darf er es nicht? Wie kann ich mit ihm umgehen, ohne jetzt zu streiten? Weil in der Regel bleibt ja auch der Nachbar derselbe und man wird ihn nicht los, wenn man sich dann lange mit ihm streitet. Sprich, man muss eigentlich erstmal im ersten Schritt versuchen, konsensual mit dem umzugehen. Und man braucht, wie gesagt, auch ein Wissen darüber, ob das hinzunehmen ist, die einzelne Beeinträchtigung oder nicht. Oder wenn sie nicht hinzunehmen ist, welche Vorgaben einzuhalten sind, um sie abzuwehren.
Frau Laufenburg.
Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Denn oft erlebe ich das, da kommen die Mandanten und da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Denn das ist ja auch das Problem, kommt der Nachbar zum Beispiel rüber und sagt, unterschreib mal kurz. Da ist ja bei vielen so, jetzt sind sie überrascht, haben das Essen auf dem Herd und unterschreiben dann da irgend so einen Bauplan und wissen ja manchmal vielleicht auch gar nicht, was sie da für ein in Anführungsstrichen Probleme mit für die Zukunft dann noch schaffen, dass sie sich dann da möglicherweise auch Rechte abschneiden können. Oder auch, wenn sie jetzt sagen, mit dem Nachbarn, wir kommen hier ganz gut klar, mit dem Baum wollen wir jetzt nicht gleich hier uns streiten und jetzt warten sie so lange. Da gibt es ja auch so, dass man teilweise die Möglichkeit, dass der Baum zurückgeschnitten wird oder gefällt wird, dass man das verwirken kann. Und da ist es natürlich ärgerlich, wenn man dann erst nach dieser Zeit sich da beraten lässt und hat sozusagen schon was versäumt. Also insofern empfehle ich immer, erstmal sich beraten lassen. Das heißt ja nicht, dass man nicht hinterher noch eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn treffen kann, aber man weiß wenigstens, auf was man möglicherweise verzichtet.
Perfekt. Sie fragten nach dem Dritten, ob der erforderlich ist. Der ist meistens erforderlich, denn das nachbarschaftliche Verhältnis ist in den Fällen, die spitz werden, wie wir sagen, schon so gestört, dass die gar nicht mehr miteinander reden können. Das heißt, wir brauchen einen Dritten, der also praktisch zwischen denen vermittelt das Gespräch und muss die zum Sprechen bringen, zum gemeinsamen Sprechen. Deswegen der Dritte ist meistens erforderlich. Man spricht ja auch von Mediation in dem Zusammenhang.
Marion Hartmann fragt, darf man in einer Wochenendsiedlung Hühner halten? Wobei sie sagt, die Hühner stören ja eigentlich gar nicht so, es ist vielmehr der Hahn, der kräht.
Gibt es auch eine mannigfaltige Rechtsprechung zu krähenden Hühnern. Einsperren im Dunkeln. Der Hahn darf halt eben nicht krähen. Hühner machen ja in der Regel nicht so viel Krach. Aber es kommt natürlich auch darauf an, Wochenendsiedlung. Ich stelle mir ein bisschen davor, dass es nicht so ganz dicht besiedelt ist, sodass man dann eigentlich auch entsprechend Platz zwischen den Grundstücken hat. In der Reihenhaussiedlung wird das Halten von Hühnern mit dem Hahn natürlich, Hühner machen ja nicht so viel Krach, deutlich problematischer werden.
Und das Ausschütteln der Wäsche über dem Hof und wenn man dann die Flusen nicht wegräumt. Eine letzte Frage kommt von Christoph Wurzel.
Sehr häufiger Streitpunkt, insbesondere wenn das auf den Balkon des drunterliegenden Nachbarn fällt, mit in dessen gelagerte Essensreste und so weiter. Sehr häufig, es ist nicht erlaubt.
Ja, wir sehen, dass gute Nachbarschaft auch ein Stück Lebensqualität natürlich ausmacht. Und im Sinne der guten Nachbarschaft, auch das haben wir heute gelernt, sollte man vielleicht manchmal ein Auge zudrücken. Rücksichtsvoll und höflich bleiben ist ein weiteres gutes Rezept. Und bei Dingen, die Ihnen wirklich wichtig sind, auch rechtzeitig das klärende Gespräch zu suchen. Weitere Informationen dazu haben wir auch auf unseren Internetseiten www.deutschlandfunk.de zusammengestellt, damit Sie wissen, was Sie wie regeln können. Denn wahrscheinlich, auch das haben wir schon gerade gesagt, wird Ihnen der Nachbar noch länger erhalten bleiben. Denken Sie also daran, die Nachbarschaft ist lebendig und der Nachbar freut sich sicher auch, wenn er mal spontan zum Grillen eingeladen wird. Vielen Dank, dass Sie sich mit Ihren Fragen und Anregungen und Erfahrungen an unserer Sendung beteiligt haben. Recht herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unseren Experten im Studio, Werner Fliescher, Vorstandsvorsitzender von Haus und Grund Düsseldorf, Rechtsanwältin Katja Laufenburg und Erhard Faeth vom Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen. Den Kranich, den kennen Sie sicher, womöglich auch den Frosch oder den Hund, den Herabschauenden wohlgemerkt. Denn in der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit Yoga. Mittlerweile nutzen mehrere Millionen Menschen Sonnengruß und Co. zum Abbau von Stress, als Ausgleich für den Alltag und als Möglichkeit, sich fit zu halten. Das Angebot ist groß, aber wie Sie den richtigen Lehrer finden, welchen Nutzen Yoga tatsächlich hat und ob es beispielsweise auch für Kinder geeignet ist, diese und viele andere Fragen klären unsere Experten in der Marktplatz-Sendung am kommenden Donnerstag. Trendsport, Krisenhilfe und Heilsversprechen, Yoga. Durch die Sendung begleitet Sie dann Susanne Kuhlmann. Ich wünsche Ihnen noch einen sonnigen und vor allem harmonischen Tag und sage Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Marktplatzsendung rund um das Thema Nachbarschaftsrecht. Dicke Luft am Gartenzaun. Im Studio verabschiedet sich Konstanze Elter.